nun mal Hand auf den Magen. Gibt es etwas Köstlicheres als jene Soße, die entsteht, wenn man Schweinekoteletts in Butter brät, goldgelbe, salzige Tunke aus Butter und Fleischsaft, durchsetzt mit knusprigen Fleischfasern, die man vom Boden der Pfanne geschabt hat. Man hält es für kulinarische Raffinesse, nach immer neuen, unbekannten Speisen zu verlangen. Dabei ist es nur Dekadenz, Abstumpfung, Vergreisung der Geschmacksnerven. Beobachtet man Erwachsene beim Essen, entdeckt man selten leuchtende Augen oder Entdeckerstolz, weder Begeisterung noch Ablehnung. Niemand spielt mit dem Essen. Es ist, als säßen sie mit verstopften Ohren in einem Geigenkonzert. Wahre Jugend, unschuldigster, reinster Genuss liegt darin, den einfachsten Lieblingsgerichten die immer gleichen Sensationen abzugewinnen. Und was könnte einfacher und zugleich zeitlos köstlicher sein als ein Knödel in sämiger Soße? Machte Ensel und verdrehte die Augen vor Verzückung. Das waren die besten Knödel, die ich jemals gegessen habe. Grete leckte ihren Teller ab. Gurrte sie. Das war das Beste, was ich überhaupt jemals gegessen habe. Ensel lüftete seinen Hosenbund und sank noch etwas tiefer in seinen Stuhl. Er legte die Beine auf den Tisch. »Guck mal«, sagte er, »ich kann die Beine auf den Tisch legen.« Grete machte es ihm nach und grinste. »Weißt du, woran ich gerade gedacht habe?« fragte er. »Woran denn?« »Ich dachte daran, dass das hier vielleicht niemandes Haus ist.« »Ach, und wer hat die Knödel gekocht?« »Das meine ich ja. Irgendjemand hat die Knödel gekocht und ist gegangen. Und er kommt nie wieder. Frag mich nicht, warum ich das gedacht habe.« »Weißt du was, Ensel?«
»Was denn?«
»Ich hab genau das Gleiche gedacht.«
Sie sahen sich schweigend an. Ensel bekam einen verträumten Blick. Grete fuhr fort, während sie ihren Blick über die gemütliche Einrichtung des Hauses schweifen ließ.
»Und dann habe ich gedacht, vielleicht sind wir jetzt erwachsen geworden. Vielleicht müssen wir gar nicht mehr nach Hause. Vielleicht sind wir zu Hause.«
»Du könntest kochen, und ich kümmere mich um den Garten«, schlug Ensel vor.
»Oder umgekehrt.
Wir gehen nie mehr in die Schule.
Nie mehr.«
Die beiden seufzten. Grete wurde ernst.
»Du meinst, wir könnten zusammenleben wie Vater und Mutter?«
»Nein, das geht nicht. Aber wir leben zusammen wie Caro und Gerti van Hacken, unsere Nachbarn. Das sind auch Geschwister.«
»Die van Hackens haben sie aber nicht mehr alle. Sie unterhalten sich mit ihrem Ofen. Dreimal die Woche muss der Kopfdoktor kommen.«
»War ja nur ein Beispiel.« Ensel stand ächzend vom Tisch auf. Er musste nicht mehr vom Stuhl herunterrutschen wie daheim und ging zum Topf, um die restliche Soße auszuschlecken. Er lüftete den Deckel und sah, dass der Topf wieder voller Knödel war. 4 Stück in sämiger Soße. Ensel ließ den Deckel fallen. Es hätte ihn weniger erschreckt, wenn der Topf voller Würmer gewesen wäre.
»Grete?«
»Ja?«
»Das ist das Haus der Hexe.«
»Woher weißt du das?«
»Die Knödel sind wieder da.«
Grete sprang auf und Ensel war schon auf dem Weg zur Tür. Rief es da aus dem Wald.
»Schnell«, flüsterte Ensel, »die Hexe kommt zurück. Wir müssen hier raus.«
Ensel machte langsam die Tür auf und sah nach, ob die Hexe schon auf der Lichtung war. Nein, sie war nicht auf der Lichtung. Sie stand direkt vor ihm. Ensel wich zurück und die Hexe folgte ihm mit schlurfenden Schritten in den Raum. Sie sah genauso aus, wie sich die Geschwister, ja, eigentlich jedermann eine Hexe vorstellt. Groß, dürr, bucklig, in schwarzes Gewand gekleidet, mit einem spitzen schwarzen Hut auf dem Kopf. Eine lange, gekrümmte Nase ragte aus dem faltigen Gesicht. Bösartige kleine Augen funkelten Ensel an. Rote Iris, violette Pupillen. Grünlich die echsenhafte Haut, durchsetzt mit Warzen und dicken Adern. Grünbraun die Hände, gelbe, lange Fingernägel an langgliedrigen Fingern. Die Hexe zeigte grinsend ihre fauligen Zahnstumpen und fuhr mit ihrer Zunge darüber, die aussah wie Rattenpelz. Ein kompostartiger Gestank ging von ihr aus, der Ensel und Grete noch weiter zurückweichen ließ.
»Ah, Besuch, Besuch, Besuch!« krächzte das alte Weib mit einer Stimme, die an eine sprachbegabte Ziege erinnerte. »Besuch habe ich schon ewig keinen mehr gehabt!«
Die Hexe drehte sich um und verschloss die Tür mit einem Holzriegel, dann wandte sie sich den Geschwistern zu.
»Lasst mich nachdenken, ja, der letzte Besuch, das war so ein Buntbär von der Waldwacht oder so. Er trug eine Schmuckuniform. Er hatte sich im Walde verlaufen, war halb verhungert. In meiner Abwesenheit hat er meine Knödel gegessen, die als mein Abendessen gedacht waren. Das hätte er nicht tun sollen. Da ich kein Nachtmahl mehr hatte, musste ich ihn verspeisen. Ich habe ihn bei lebendigem Leib gefressen. Da bleiben die wichtigen Vitamine besser erhalten.«
Ensel suchte den Raum nach einer brauchbaren Waffe ab. Das war schließlich nur eine alte, klapprige Frau, kein kräftiger Waldbandit. Schön, sie war dreimal so groß wie er, aber dafür waren sie zu zweit. Die große Suppenkelle über dem Herd müsste ausreichen, um die Hexe außer Gefecht zu setzen. Als hätte die schreckliche Greisin seine Gedanken gelesen, glitt sie lautlos wie eine Riesenschlange zum Herd und versperrte so den Weg zur Suppenkelle.
»Der vorletzte Besuch, das waren drei Waldbanditen, kräftige, muskulöse Kerle, echte Yetis. Sie kamen in der Nacht, hatten es auf meine Schätze abgesehen. Einem brach ich die Beine, dem anderen machte ich einen Knoten in die Arme, den dritten habe ich gleich gegessen, die anderen später.«
Ensel überlegte, ob die Hexe blaffte. Aber da war etwas Selbstsicheres in ihrer Stimme, etwas Geschmeidiges in ihren Bewegungen, das ihn seinen Plan mit der Kelle aufgeben ließ.
»Nun, bei euch beiden Hübschen kann mir sowas wohl nicht passieren. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr alten, hilflosen Frauen das Abendessen stehlt.«
Die Hexe trommelte mit ihren spitzen Fingernägeln auf den Topfdeckel. Dann ließ sie den Nagel ihres Zeigefingers langsam über den Deckel kratzen, was einen hohen und unangenehmen Ton erzeugte, der Ensel und Grete die Nackenhaare aufrecht stehen ließ.
»Es wäre auch nicht gesund für euch, denn die Knödel waren vergiftet«, murmelte sie beiläufig.
»Vergiftet«, keuchte Grete.
Machte die Alte Gedanken verloren.
»Hexenhutpilzgift, nur Hexen sind dagegen immun. Alle anderen Lebewesen werden davon verrückt.«
Schallte es aus dem Forst. Die Hexe fuhr herum und erstarrte. Sie kniff ihre Augen zu winzigen roten Punkten zusammen und horchte.
»Horrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
seine Hände in die Luft und gab einen seltsamen Laut von sich, der an das Sägen von Grillen erinnerte. Dann wurde die Hexe dünner und dünner. Ensel und Grete hielten sich umklammert. »Sie schrumpft«, hauchte Grete. Die Hexe wurde tatsächlich immer schmaler und kleiner, bis sie nur noch ein schwarz-grüner Pflanzententakel war, der durch den Raum peitschte. Schließlich verschwand sie mit einem schlurfenden Geräusch in einer Bodenritze. »Horrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Verstand wegen der vergifteten Knödel. Wir müssen hier raus, entschied Ensel und lief zum Hauseingang, um ihn zu entriegeln. Er entfernte den Holzriegel und öffnete die Tür.
Halt, rief Grete, die hinter ihm getreten war. Da draußen ist etwas.
Eine Gestalt stand am Saum der Lichtung. Groß und schwarz wartete sie im Schatten der Bäume. Sie trug einen spitzen Hut und sie stand zwischen zwei Birken.
Hexen stehen immer zwischen Birken, dachten Ensel und Grete gleichzeitig.
Wie ist sie da hingekommen? Fragte Ensel. Das ist nicht dieselbe, sagte Grete. Das ist eine andere Hexe.
»Sie ist noch am Waldrand. Lass uns durch die Hintertür verschwinden«, flüsterte Ensel.
»Es gibt keine Hintertür.«
Die Gestalt setzte sich in Bewegung. Sie kam auf das Haus zu. Die Geschwister wichen zurück in den Raum.
»Komm, wir verriegeln die Tür«, rief Ensel.
»Nein, wir laufen in den Wald. Noch ist Zeit.«
»Vielleicht sind da draußen noch mehr davon. Vielleicht gibt es hier viele Hexen.«
Plötzlich erzitterte der Boden und Ensel und Grete wankten von der Tür zurück. Sie ruderten mit den Armen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Eine Diele quietschte, ein Holzlöffel wackelte an der Wand, ein Eimer fing an, durch den Raum zu tanzen.
»Was ist das?« flüsterte Grete. »Ein Erdbeben?«
Das Fundament des Hauses vibrierte wie ein Tanzboden. Durch die Wände gingen Zuckungen. Manche Bohlen schoben sich vor, andere bogen sich zurück. Das Holz schlug Blasen aus zähem, durchsichtigem Harz. Die ganze Hütte schien plötzlich lebendig zu werden. Dielen verschoben sich, die Stühle brachen in sämtliche Einzelteile auseinander und fielen durch düstere Ritzen. Der Tisch starkste auf hohen Beinen durch den Raum. Vor den Fenstern gingen Vorhänge aus dichten Lianen herunter. Äste wuchsen kreuz und quer aus den Astlöchern des Türrahmens und verwoben sich zu einem dichten Pflanzengitter. Der Deckel auf dem Kochtopf klimperte, als würde Milch darin verkochen. Dann lief der Topf über. Es waren dicke, weiße Maden, die über seinen Rand quollen und auf der heißen Herdplatte zerplatzten und verbrannten.
»Wir können nicht mehr raus!«
rief Grete verzweifelt. Ein infernalischer Gestank erhob sich. Schwefel und Kompostgeruch erfüllten den Raum, als habe man die Tore zur Unterwelt geöffnet. Die Wände fingen an zu pulsieren, ihre Holzmaserung verschwand. Das beruhigende Braun veränderte sich zum dunklen Violett, Feuchtigkeit breitete sich aus, Öffnungen wuchsen hier und dort. Die Wände schmatzten und fingen an, die Töpfe und Pfannen, die an ihnen hingen, zu verschlucken. Es gab ein langes, schlurfendes Geräusch, als der Teppich unter Ensels und Gretes Füßen in den Boden gesaugt wurde. Dort, wo vorher ein rustikaler Kerzenleuchter gehangen hatte, baumelte nun ein großer, prallgefüllter Sack von der Decke, der von innen vielfarbig leuchtete und sich rhythmisch pumpend bewegte. Was zuvor totes Holz gewesen war, war nun lebendige Masse aus wogendem Pflanzenfleisch.
»Die Hexe«, rief Ensel, der plötzlich alles begriff. »Aber wo ist sie? Ist sie hier drin?«
Grete blickte voller Schrecken um sich.
»Nein, wir sind in ihr.«
»Was?«
»Das Haus ist die Hexe. Die Hexe ist das Haus, und sie hat gerade angefangen, uns zu fressen.«
Der Herd glühte zunächst rot auf, dann blendend weiß. Eine Hitzewelle brandete durch den Raum, als der Ofen zischend verschmolz und als weißflüssiges Eisen im Boden versickerte. Der Tisch zersprang in viele Teile und Splitter, die ebenfalls vom wogenden Untergrund verschluckt wurden. An den Wänden schnappten die Löcher wie hungrige Mäuler. Ein zäher, weißer Schleim quoll aus ihnen heraus. Etwas sehr Großes stöhnte wollüstig, und neue Löcher öffneten sich im Boden. Der Raum fing an, sich mit Magensäften zu füllen.
Tja, das war. So endet das zamonische Märchen von Ensel und Grete. Der Raum fing an, sich mit Magensäften zu füllen. Sie wissen doch, dass alle zamonischen Märchen traditionell tragisch enden, nicht wahr? Halt. Moment. Es gibt noch einen Satz. Das Märchen ist aus, da läuft eine Maus, und wer sie fängt, darf sich eine große Pelzkappe daraus machen. So endet die frühzamonische Urversion von Ensel und Grete. Unsere Vorfahren müssen eine ziemlich unsensible Haltung Kleintieren gegenüber gehabt haben. Nun, das war's dann aber wirklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, was unter den geschilderten Umständen ausgesprochen unwahrscheinlich ist, dann leben sie noch heute. Ende.
Hey, Sie hören ja immer noch zu. Was wollen Sie denn von mir? Was soll ich machen? Etwa mit dem größten Tabu der zamonischen Literaturgeschichte brechen? Nur in den Groschenromanen des Prinzen Kaltblut triumphiert am Ende das Gute über das Böse. Aber diese Schwarten zählen ja auch nicht zur akademisch anerkannten zamonischen Dichtkunst. Einen glücklichen Ausgang können wir also schon mal abhaken. Ich möchte schließlich nicht mit Graf Klantu zu Kainomatz in einer Schublade landen. Aufschrift Schundliteratur.
Können Sie sich vorstellen, was Laptantidelatuda aus der Tatsache machen würde, dass ich eine Geschichte mit glücklichem Ausgang verfasse? Ich weiß nicht, ob Sie mit meinem Gesamtwerk vertraut sind, aber ich habe bis dato über 500 Romane und 2000 Kurzgeschichten verfasst, alle mit negativem Ausgang. Der Blutzoll in meinem Werk ist höher als der der gesamten zamonischen Militärgeschichte. Manche Buchhändler legen meinen Büchern Baldrianpillen oder Riechfläschchen bei. Das ist ein Ruf, der verpflichtet. Der Raum fing an, sich mit Magensäften zu füllen. Das finden Sie hart? Aber das ist doch völlig harmlos. Kennen Sie die zamonischen Märchen der Geschwister Zalpeter und Regine von Koma? Der Smörk ohne Gesicht, die Hand mit den 35 Fingern, das ofengebackene Männlein, die drei Prinzessinnen und die hungrige Bratwurst? Im letztgenannten Märchen werden drei Prinzessinnen von einer lebenden Bratwurst verspeist. Im ofengebackenen Männlein wird ein vergreister Zwerg in Blätterteig gehüllt und bei lebendigem Leib 3 Tage lang gut durchgebacken. Und wenn ich Ihnen erzählen würde, was die Hand mit ihren 35 Fingern so alles anstellt oder was der Smörk anstelle eines Gesichts hat, dann würden Sie die nächsten 3 Tage aufs Essen verzichten. Oder das Märchen vom vielgesiebten Prinzen. Ein Prinz, der so schön ist, dass sein hässlicher Bruder es nicht länger ertragen kann und ihn ermordet. Dann verbrennt er die Leiche. Anschließend siebt er die Asche mit 7 Präzisionssieben 777 Mal durch, auf dass keines seiner Atome mehr am anderen sei. Und dann streut er die Asche in einen Tornado, um sie weitestmöglich über Zamonien zu verteilen. Wobei der hässliche Bruder natürlich selbst vom Tornado erledigt wird, auf ziemlich bestialische Weise. Das nenne ich hart. Der Raum fing an, sich mit Magensäften zu füllen. Das ist für zamonische Verhältnisse ein eher tröstlicher Ausgang. Und ein Komet zerschmetterte das Königreich mitsamt all seinen Bewohnern. Und da sie alle unter kosmischen Gesteinsmassen zu Brei zermalmt wurden, leben sie heute nicht mehr. So endet der König mit den 4 silbernen Beinen. Und das ist eigentlich noch ein harmloser Schluss mit einer schnellen, gnädigen Todesart. Zamonische Märchen sind nichts für zarte Gemüter, meine Lieben. Entspannt euch, Leute. Vielleicht sind die Magensäfte der Pilzhexe harmlos und Ensel und Grete nehmen nur ein warmes Bad. Schön! Vielleicht sind sie auch tödlich, aber mit schmerzmildernden chemischen Substanzen vermischt, die den beiden ein eher angenehmes Ableben gestatten. Oder vielleicht konnten sie sich ja doch noch befreien. Nun, über das letzte vielleicht habe ich lange nachgedacht. Vielleicht sollte ich auf die zamonische Märchentradition pfeifen. Vielleicht sollte ich meinem Ruf eines innovativen Erzählers und Zertrümmerers von künstlerischen Tabus mal wieder etwas gerecht werden. Und seit wann zum Finsterbergdämon gebe ich einen Hexenhutpilz darauf, was dieser Scherenspüler von Latuda über meine Arbeit sagt? Hast du gehört, Latuda? Ich spucke gezielt in deine Richtung. Vielleicht konnten sie sich ja doch noch befreien. Ich habe gerüchteweise von einem atlantischen Lügengladiator gehört, der seiner Geschichte einen glücklichen Ausgang gegeben hat und dafür von seinem Publikum auf Händen getragen wurde. Nun haben Vorträge von Lügengladiatoren herzlich wenig mit zamonischer Literatur zu tun, aber man sollte seine Augen vor den Zeichen der Zeit nicht verschließen. Mal gesetzt den Fall, ich würde der Geschichte einen glücklichen Ausgang geben, würde deswegen gleich das heilige Haus der zamonischen Literaturgeschichte einstürzen? Würde sich mein Arbeitszimmer mit Magensäften füllen? Ein Riss durch den Kontinent gehen? Zamonien versinken? Es wäre, das ist sicher, eine unerhörte, eine revolutionäre Tat, neben der sogar die mythenmetzsche Abschweifung verblassen würde. Und sie könnte mit zahlreichen Literaturpreisen, Ehrendoktorwürden und nicht zuletzt hohen Auflagen entlohnt werden. Soll ich es wagen? Soll ich? Vielleicht konnten sie sich ja doch noch befreien. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ziehen wir die Schublade mit den Rosinen ganz weit heraus.
Der Raum fing an, sich mit Magensäften zu füllen. Ensel und Grete sprangen hin und her, um nicht mit der zischenden Flüssigkeit in Kontakt zu geraten.
»Der Raum fängt an, sich mit Magensäften zu füllen«, rief Ensel. »Das ist das Ende.«
»Wir kommen nie wieder nach Hause«, sagte Grete und ergriff die Hand ihres Bruders.
»Horr«, rief da die Stimme von draußen. Und noch einmal »Horr«, viel lauter und bedrohlicher. Zwei Dinge geschahen. Erstens, die Säfte hörten auf zu fließen. Zweitens, es gab einen tiefen, bösartigen Laut. Er kam aus dem Boden und klang wie eine zornige Antwort. Dann Stille. Drei Atemzüge lang.
»Horr«,
rief die Stimme von draußen. Es tat einen mächtigen Schlag, wie von Stahl, der auf Holz trifft. Dann krachte es ein zweites Mal, und diesmal war die Antwort von unten voller Wut und Schmerz.
»Die Hexe schreit«, flüsterte Ensel.
Ein weiterer Schlag, ein noch wütenderer Schrei, und das Blatt einer Axt drang durch das Astgewirr, das die Tür versperrte. Die Klinge verschwand wieder. Mehrere wuchtige Schläge, Holzsplitter flogen in den Raum. Die Pfützen auf dem Boden schäumten.
»Horr«,
schnaufte die Stimme von draußen. Immer wieder drang die Axt durch das Geäst, eine Bresche wurde freigeschlagen, die Hexe stöhnte und keifte, der Raum war in ständiger, zuckender Bewegung, endlich griffen zwei kräftige, bepelzte Klauen zwischen das zerfetzte Geäst und rissen es mit einem Ruck auseinander. Der Ausgang war wieder frei. Ensel und Grete klammerten sich aneinander, unfähig, etwas zu unternehmen. Hier drinnen waren sie in der Gewalt der Hexe, aber was war das da draußen? Gleich würden sie es erfahren, denn es kam gerade herein.
»Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit ergreifen, noch einmal deutlich darauf hinzuweisen, dass die im letzten Satz benutzte Technik eine beim Zamonischen Patentamt geschützte Erfindung von mir ist und nicht, wie vielfach fälschlicherweise angenommen, von meinem geschätzten Schriftstellerkollegen Horkensmö. Es handelt sich um die mythenmetzsche Ereignisandrohung, die mittlerweile zum Standardrepertoire der zamonischen Literatur gehört. In fast jedem bedeutenderen Werk der jüngeren Literatur werden Sie Sätze lesen wie »Das sollte sich noch einmal böse rächen« oder »Er konnte ja nicht ahnen, dass dieser Fahnenmast in seinem Leben noch eine wichtige Bedeutung haben würde«. Sie dient dazu, die Leseloyalität von solchen Lesern aufrechtzuerhalten, die nicht gerade über eine hohe Aufmerksamkeitsspanne verfügen. Man hat mir vorgeworfen, damit an den niederen Instinkt der Neugier zu appellieren, aber das halte ich in der heutigen Zeit der allgemeinen Reizüberflutung, Druidenmärkte, Tanzveranstaltungen, Dämonenkirmes, für ein legitimes Mittel, die Kundschaft bei der Stange zu halten. Ich würde nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Technik von mir erstmals in meinem Roman »Der sprechende Ofen« angewandt wurde. Die Ofentür öffnete sich wie von selbst, und was dann geschah, sollte dem Leben des Köhlers eine Wendung geben, die... und so weiter, Seite 34... Aber in der letzten Zeit mehrten sich unqualifizierte Stimmen, die behaupteten, die Ereignisandrohung sei zum ersten Mal in Horkensmös Roman »Kein Kelch so weit« benutzt worden. Er sah in den Kelch. Was er darin erblickte, war die Zukunft. Und sie war voller Ereignisse, die derart abenteuerlich und so weiter, Seite 164.